Hallo liebe Studis, hier ist schon die nächste Podcast-Folge.
Diesmal geht es um das Thema Prüfung, ganz speziell um die Algebra-Klausur. Und zwar wurde ich darum gebeten, nicht so sehr auf die Psychologie einzugehen, also auf Prüfungsangst oder Stress oder Probleme mit Konzentration oder so, sondern eher auf die Strategie. Wie bereite ich mich vor? Was muss auf meinen Hilfszettel? Worauf muss ich inhaltlich achten? Was ist vielleicht der Unterschied bei der Vorbereitung für diese Klausur im Vergleich zu den Klausuren für die lineare Algebra, wo es ja nur ums Bestehen ging? Solche Dinge. Ich versuche mal, da jetzt was Kluges zu sagen. Das ist gar nicht so einfach, weil es so viel gibt, was man da sagen könnte, so viele verschiedene Aspekte und sie alle sind so unterschiedlich. Es gibt hier tatsächlich kein Rezept, was für alle Studis gleich gut funktionieren wird. Deswegen sage ich jetzt einiges, was mir dazu einfällt und hoffe, dass da was Sinnvolles für Sie dabei ist und ich hoffe, dass Sie daraus, aus all dem, was ich hier jetzt vorschlage, irgendwas rauspicken können, was Ihnen dann ganz speziell bei der Vorbereitung hilft. So versuche ich das jetzt einfach und dann hoffe ich, dass das hilft. Schritt 1. Strukturieren Sie erstmal für sich selbst den Stoff der Vorlesung. Das geht auf ganz unterschiedliche Arten. Sie können sich Stichworte nehmen und den Stoff drumherum gruppieren. Sie können die großen Überschriften nehmen, die großen Themen. Sie können sich große, wichtige Sätze rausgreifen und dann darum alles drumherum gruppieren. Sie können den Stoff einteilen nach Lieblingsthemen und nach Themen, wo Sie denken, oh Gott, hoffentlich kommt das nicht dran. Da gibt es viele Möglichkeiten und damit würde ich anfangen. Ich würde mir erstmal irgendwie auf einem großen Zettel eine Übersicht verschaffen über den Stoff. Und dann, Schritt 2, könnte sein, dass Sie die Übungsserien durchgehen anhand Ihrer Übersicht und dass Sie dann die Themen markieren, irgendwie mit Farben, mit Symbolen, mit Bildchen, was auch immer. Und zwar nur für sich selber, um erstmal zu unterscheiden, bei welchen Themen Sie sich schon sehr sicher fühlen und bei welchen Themen noch Baustellen sind. Das heißt, im Idealfall haben Sie nach Schritt 2 eine große Übersicht über den Stoff, die irgendwie für Sie sinnvoll gegliedert ist und an den verschiedenen Themen sind dann noch irgendwelche Symbole oder Farbmarkierungen, sodass Sie auf einen Blick sehen, ah, da habe ich noch Baustellen und da fühle ich mich schon sehr sicher und hier sind so Themen, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie viel Zeit ich da investieren möchte. Da sind Querverbindungen, mit denen ich Probleme habe. Da ist ein riesiges Thema, bei dem ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe, wo ich in den Übungsaufgaben immer richtig gut dabei war. So eine Übersicht ist für den Anfang gar nicht schlecht. Ein paar Beispiele dazu. Vielleicht ist eins Ihrer Themen Polynomringe und ihre Eigenschaften. Könnte ja sein, dass in Schritt 1 bei der Strukturierung das als ein großes Thema bei Ihnen rausgekommen ist. Und wenn Sie sich die Übungsserien angucken, die Sie gemacht haben zu dem Thema, dann merken Sie, dass Sie da viel Punktabzug gekriegt haben. Das heißt, dann wäre es sinnvoll, sich in Ihrer Übersicht zu markieren, Polynomringe sind noch eine Baustelle. Vielleicht ist ein anderes großes Thema Legendre-Symbole, Rechenregeln, Anwendungen, bla bla bla. Und da sehen Sie in den Übungsserien, ah super, hat prima geklappt, da habe ich immer ganz viele Punkte, damit fühle ich mich auch wohl. Und dann wissen Sie, dass Sie sich das erstmal nicht angucken müssen, beziehungsweise, dass das keine jetzt ganz besonders wichtige Baustelle ist. Angucken sollten Sie sich alles, aber ich finde schon, dass man sich die Zeit, die man da hat, einteilen sollte nach, wo sind große Baustellen, die dazu führen könnten, dass ich durch die Klausur falle, bis hin zu, was sind Themen, bei denen ich mich schon sehr sicher fühle und wo ich einfach nur noch einmal so drüber gucke, fällt mir noch irgendwas auf, will ich irgendwas nochmal üben, fühle ich mich schon sicher genug. Okay, jetzt haben Sie also eine Art Checkliste, wo bei welchen Themen ist noch was zu tun und zumindest bei mir ist es so, dass ich da häufig auch so ein Bauchgefühl zu habe. Es gibt Themen, die ich, oder wenn ich mich so erinnere an meine Prüfungsvorbereitung, manchmal sind da mehrere Themen, bei denen man nicht so gut zurechtkommt, wo man vielleicht noch Fragen hat oder sich ein bisschen unsicher fühlt, aber innerhalb dieses Bereichs, innerhalb dieser verschiedenen Themen, merkt man häufig schon noch große Unterschiede. Da sind dann häufig welche dabei, die man eigentlich gut findet und man fühlt sich nur nicht so sicher. Und manchmal hat man auch so richtige Hassthemen, die man nicht nur nicht gut kann, sondern wo man auch denkt, boah, hoffentlich kommt da nichts oder nicht so viel, ich hasse diese Aufgaben. Das kann auch passieren. Hoffentlich nicht so oft. Wenn Sie an dieser Übersicht arbeiten, dann werden Sie ruhig kreativ. Arbeiten Sie ruhig mit Bildern, mit Farben, mit irgendwelchen Mustern, Symbolen. Ordnen Sie das irgendwie lustig grafisch an. Überlegen Sie sich eine Geschichte, was auch immer. Alles, was Sie da tun können, damit Sie eine gute Übersicht haben und schnell sozusagen schnell da reinkommen, wo, an welcher Stelle, an welchem Thema möchte ich noch arbeiten. Alles, was Ihnen da hilft, sollten Sie versuchen zu nutzen. Ich habe zum Beispiel für meine Diplomprüfung damals, als ich wahnsinnig viel Stoff in kurzer Zeit mir aneignen musste, da habe ich mir ganz ausführliche Mindmaps gemalt für jedes Thema. Ich habe die sogar noch. Die waren gar nicht besonders aufwendig, aber allein durch diese Darstellung und dadurch, dass da so Kästchen waren auf Papier mit irgendwelchen Pfeilen dazwischen und ich dann wusste, was wie zusammenhängt, konnte ich mir viele Sachen viel, viel besser merken. Ich hatte das dann einfach so vor meinem inneren Auge und ich weiß, dass vielen Leuten sowas hilft. Probieren Sie es einfach mal aus. Jetzt wird es interessant, denn jetzt haben Sie die Übersicht, Sie haben Ihre Baustellen, Sie haben Ihre Lieblingsthemen identifiziert und jetzt geht es darum, bei den problematischen Themen zu testen, wie jetzt eigentlich genau der Status ist. Denn seit Sie damit mal Probleme hatten, zum Beispiel in den Übungsaufgaben, kann sich ja was verändert haben. Das heißt, jetzt müssen Sie noch einmal den Status quo feststellen, so wie die Situation jetzt ist. Um zum Beispiel zurückzukommen von vorhin, mal angenommen, Sie haben bei Polynomringen Schwierigkeiten gehabt und das sehen Sie an den Übungsserien und vielleicht haben Sie auch immer noch bei Polynomringen ein komisches Gefühl. Trotzdem kann es ja sein, dass jetzt, wenn Sie da jetzt Aufgaben zu kriegen, das für Sie ein Klacks ist, einfach weil Sie Zeit hatten, das ganze Thema zu verarbeiten. Das ist nicht ausgeschlossen. Probieren Sie es also aus, nehmen Sie sich jetzt nochmal alte Übungsaufgaben her oder Workshop-Aufgaben oder so und gucken Sie mal. Es kann durchaus sein, dass sich das verändert hat und dass es jetzt überhaupt keine Problemstelle mehr ist. Das alles dient erstmal nur dazu, ein realistisches Bild zu bekommen davon, wo Sie jetzt noch besonders viel zu tun haben vor der Klausur. Und mindestens genauso wichtig finde ich, dass man durch eine solche Übersicht ein Gefühl dafür bekommt, wo man überall schon gut vorbereitet ist. Denn auch das hilft ganz enorm, dass man sich nicht so stresst, sondern dass man merkt, oh, hier sind 3, 4, 5 Themen, bei denen ich mich richtig sicher fühle, wo ich auch in den Übungen gut war. Da kann mir sozusagen nicht viel passieren. Das empfinde ich als sehr beruhigend und als sehr wichtig. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Und da geht es um Ihre ganz persönlichen Vorlieben und Talente. Das ist der Schritt, der wirklich schwierig ist, so, oder wo es für mich schwierig ist, was zu sagen, was vielleicht für viele Studis hilfreich ist. Denn Sie sind einfach alle so unterschiedlich. Sie müssen entscheiden, wie Sie jetzt den Platz auf Ihrem Hilfszettel nutzen wollen. Das hat auf jeden Fall was mit Ihren persönlichen Vorlieben zu tun und auch mit Ihren Talenten, was bei Ihnen wie gut funktioniert und vor allem, wie Sie bei Aufregung und bei Stress reagieren. Bei Themen, bei denen Sie sehr sicher sind, sollten Sie erstmal überlegen, einfach nicht viel Platz dafür einzuplanen auf dem Hilfszettel, denn vielleicht gibt es anderes, was wichtiger ist und viel Platz braucht. Wenn Sie also zum Beispiel im Schlaf mit der Euler'schen Phi-Funktion rechnen können, dann müssen Sie sich nicht diese Rechenregeln und Beispiele dafür hinschreiben. Wenn Sie das können, dann können Sie es. Wenn Sie Angst haben, dass Sie bei Nervosität da irgendwas vergessen, dann machen Sie sich so eine Mini-Gedächtnisstütze irgendwo in die Ecke, aber das reicht dann bestimmt. Überlegen Sie, was Sie besonders häufig nachschlagen. Sind Sie jemand, der häufig Definitionen nachschlägt? Ist das, wo Sie sich häufig unsicher sind und nochmal nachgucken? Vergessen Sie schnell, was irgendwelche Begriffe bedeuten? Oder haben Sie vielleicht eher Schwierigkeiten mit Beispielen? Ist es so, dass Sie immer wieder in der Vorlesung nachblättern nach Beispielen, weil Ihnen selbst nicht so viele einfallen? Ist das problematisch? Haben Sie Schwierigkeiten, sich gewisse typische Rechentricks zu merken? Ist das eine Baustelle? Oder vielleicht so gewisse Lemmata. Wir haben ja so Resultate in der Vorlesung, die kommen einfach ständig vor. Irgendwelche Eigenschaften von irreduziblen Elementen oder die Gradformel für Polynome oder die Tatsache, welche Ringeigenschaften sich wie vererben oder so. Das kommt so häufig vor. Und manche Studis haben das dann irgendwann einfach drin, weil wir das so häufig benutzen. Und manche müssen jedes Mal wieder nachgucken, wie war nochmal genau der Satz, wie war nochmal genau die Voraussetzung. Gucken Sie mal, zu welcher Gruppe Sie gehören. Denn wenn Sie gewisse Schlüssellemmata, die man häufig braucht, noch nicht verinnerlicht haben und immer wieder nachschlagen müssen, dann sollten die auch auf Ihrem Hilfszettel stehen. Denn in der Klausur werden Sie wahrscheinlich irgendwas davon brauchen. Es geht also jetzt darum, was Sie sich gut merken können, welche Art von Mathematik Sie sich gut merken können, was sozusagen mit Auswendiglernen funktioniert und andererseits eben auch, was Sie gut verstanden haben und so stark verinnerlicht, dass Sie dazu keine Hilfe auf Ihrem Hilfszettel brauchen. Denn es geht um die Organisation von Platz. Es geht darum zu entscheiden, was ist besonders wichtig, was sollte viel Platz bekommen auf dem Hilfszettel und vor allem, was für Informationen schreibe ich da jetzt drauf. Reichen mir so kleine Hinweise, Gedächtnisstützen, Bilder oder brauche ich das voll ausformulierte Lemma? gibt es gewisse Definitionen, bei denen ich immer wieder Schlüsselfehler mache, dann muss ich mir die wirklich ganz exakt aufschreiben. Gibt es Themen, bei denen ich bei wahr oder falsch immer wieder auf die Nase fliege, einfach weil mir gewisse Beispiele nicht einfallen, dann sollte ich mir vielleicht solche Sachen auf dem Zettel aufschreiben. Das ist das, was ich hier versuche, Ihnen zu vermitteln. Es ist eben nicht so einfach, da einen Tipp zu geben, der für alle funktioniert. Wenn Sie sehr gut auswendig lernen können und wenn Sie das auch unter Stress gut abrufen können, dann würde ich an Ihrer Stelle nicht sehr viel Platz auf dem Zettel verwenden für Dinge, die man eben einfach nur auswendig abrufen muss. Dann würde ich mir lieber so ein paar typische Argumente aufschreiben, ein paar typische Beispiele, irgendwelche Sachen, wo Sie dann nachgucken könnten, wenn Sie eine Idee brauchen für einen Beweis oder wenn Sie irgendwelche Rechentricks vielleicht gut gebrauchen könnten und Sie wollen sich die nicht alle merken, sondern Sie wollen lieber beim Auswendiglernen den Schwerpunkt auf, ich sag mal, Definitionen und die wichtigsten Sätze legen. Das sind so Entscheidungen. Es gibt umgekehrt eben Leute, die können sich Argumente super merken, die haben tolles Verständnis für die ganzen Tricks und für die üblichen Beweisschritte und wie wir gewisse Resultate verwenden, aber die haben totale Probleme damit, sich einfach mal so richtig exakt Definitionen zu merken. Und dann sollten die den Hilfszettel lieber dafür verwenden. Das ist das, was ich versuche hier zu vermitteln. Das ist sehr individuell. Gut, wir sind immer noch in diesem Teil der Vorbereitung. Das ist nicht so einfach, weil man ja auch Nervosität mit einbeziehen muss. Der ultimative Test ist immer, dass man mal so einen Testhilfszettel vorbereitet und dann einfach ein paar Übungsaufgaben durchrechnet. Später haben Sie auch die Übungsklausur, da können Sie das auch testen. Und dann sehen Sie ja, ob das funktioniert und ob die richtigen Infos auf dem Hilfszettel stehen. Oder wenn Sie sich diese Arbeit nicht machen wollen, können Sie auch sagen, Sie machen nur eine Skizze nach dem Motto, hier sind meine drei Baustellen, die schreibe ich mir jetzt auf. Dann rechne ich mal einen Haufen Aufgaben durch mit dem Thema oder mit Themen, die zu diesen Baustellen gehören. Und dann versuche ich mal darauf zu achten, was ich besonders oft in meinem Heft nachschlagen muss. Schlage ich Definitionen nach? Schlage ich Sätze nach? Schlage ich Beispiele nach? Was ist es denn? Und dann mache ich mir halt entsprechende Notizen, damit ich weiß, wie ich das auf dem Hilfszettel sinnvoll unterbringen kann. Ganz wichtig ist beim Üben, dass Sie wirklich eine Mischung sich angucken aus Rechenaufgaben, Anwendungsaufgaben und Beweisaufgaben. Denn in der Klausur wird es auch eine solche Mischung geben und man kann weder nur mit Beweisaufgaben noch nur mit Rechenaufgaben eine sehr gute Note kriegen. Das funktioniert nicht. Wenn man eine richtig gute Note haben möchte, eine 2 oder besser, dann muss man in beiden Bereichen ganz gut was drauf haben. Und manche Aufgaben sind ja auch gemischt. Da gibt es einen Argumentationsanteil und einen Rechenanteil. Gucken Sie also, wo Sie hängen. Fehlen Ihnen Definitionen, fehlen Ihnen Beispiele, fehlen Ihnen die typischen Argumente? Hängen Sie manchmal fest nach dem Motto, da gab es ein Lemma in der Vorlesung, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging und das müsste ich jetzt nachgucken und ich weiß ungefähr, wo es steht, so ungefähr. Das hilft sehr, um den Hilfszettel zu erstellen, denke ich. Überlegen Sie auch mal, wo Sie typischerweise Fehler machen oder was für Fehler das sind. Verrechnen Sie sich oft? Machen Sie häufig Schlüsselfehler, weil Sie bei einem Lemma eine Voraussetzung vergessen? Oder machen Sie Logikfehler? Achten Sie mal drauf, was das für Dinge sind, die Sie häufig falsch machen in den Übungsaufgaben, denn auch das können Sie bei der Erstellung des Hilfszettels berücksichtigen. Und vor allem ist dann bei der Klausurvorbereitung wichtig, dass Sie sich auf Aufgaben konzentrieren, bei denen Sie nochmal nachgucken können, ob Sie da an dieser Fehlerquelle besser geworden sind. Wenn das schwierig ist für Sie, dann kommen Sie nochmal zu irgendjemandem von uns in die Sprechstunde oder sprechen Sie mich im Workshop an. Das ist nämlich tatsächlich total spannend. Es gibt Leute, bei denen man merkt, dass die immer den gleichen Typ Fehler machen. Und wenn man einmal geklärt hat, woher das kommt, dann hilft es den Leuten häufig sehr weiter. Beim Thema Schlüsselfehler, das vielleicht noch hier als Ergänzung, gibt es zumindest bei mir zwei Arten. Es gibt Schlüsselfehler, die ich einfach immer wieder mache und ich lerne es einfach nicht. Und es gibt Schlüsselfehler, die habe ich ein paar Mal gemacht und habe mich dann so unglaublich darüber geärgert, dass mir die nie wieder passieren, mein ganzes Leben lang nicht. Vielleicht haben Sie das ja auch, diese Kategorien von Schlüsselfehlern. Im Workshop habe ich so eine Art Checkliste angesprochen, die vielleicht nicht schlecht ist, um mal zu gucken, bei gewissen Themen, welche Infos auf den Hilfszettel sollten oder was Ihnen da weiterhilft. Und zwar war die Checkliste so für jeden Begriff oder für jedes Konzept, dass man sich erstmal die Definition hinschreibt oder klar macht, dass man dann nach Beispielen und Gegenbeispielen guckt, dann nach einfachen Eigenschaften oder Argumenten und dann nach wichtigen Resultaten, großen Sätzen aus der Vorlesung in dem Zusammenhang. Bei einer guten Klausurvorbereitung sind Sie einerseits bei den Definitionen, den Begriffen, den Konzepten wirklich sicher. Das heißt, Sie erkennen, wenn etwas so eine Eigenschaft hat oder Sie können das nachrechnen. Sie können aber eben auch mit den Begriffen umgehen, können damit argumentieren, können was ausrechnen, können erkennen bei einer Fragestellung, welches Konzept Ihnen jetzt gerade weiterhilft. Wenn Sie nur gut rechnen können oder nur gut argumentieren, wie gesagt, dann werden Sie zwar wahrscheinlich durch die Klausur ganz gut durchkommen, ganz gut im Sinne von vielleicht mit der Note 3 oder 4, aber Sie werden nicht in den richtig guten Bereich bei den Noten kommen. Versuchen Sie also beide Felder irgendwie zu bearbeiten und sich nicht zu stark nur auf eins zu konzentrieren. Was möchte ich dazu noch sagen? Eigentlich habe ich das meiste schon abgehakt. Ich könnte noch mal versuchen, die Schritte, die ich gerade so angerissen habe, zu illustrieren. Okay, ich tue mal so, als müsste ich mich jetzt vorbereiten und denke mir was aus entlang dieser Schritte, damit Sie sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, wie das funktioniert. Schritt 1, Organisation des Stoffs. Da bin ich jetzt mal ganz langweilig unterwegs und ich organisiere den Stoff nach Kapiteln, so wie in der Vorlesung. Ich unterteile mir nur die großen Kapitel noch ein bisschen feiner, zum Beispiel bei Ringen, da würde ich Polynomringe extra einsortieren und ich würde die Grundlagen extra einsortieren. Und dann mache ich mir noch ein paar Pfeile. Zum Beispiel mache ich mir einen Pfeil vom Homomorphiesatz für Gruppen hin zu einigen anderen Themen, wo der Homomorphiesatz vorkam. Und ich mache mir auch ein paar Pfeile zwischen Zahlentheorie und Ringen, weil es da so ein paar Querbezüge gab. So organisiere ich mir den Stoff. Dann gucke ich mir den Stoff durch und ich gucke auch meine Übungsaufgaben durch. Und dann fällt mir auf, bei den Übungsaufgaben hatte ich am Anfang bei Gruppen Schwierigkeiten. Jetzt habe ich bei Gruppen nicht mehr so viele Schwierigkeiten. Es ist also irgendwie besser geworden. Zahlentheorie war okay und Ringe war auch größtenteils okay, aber mir fällt auf, dass ich in den Übungsaufgaben häufig mal so Schlüsselfehler mache, weil ich Ringe in meinem Kopf falsch einsortiert habe. Also zum Beispiel mache ich vielleicht ganz oft den Schlüsselfehler, dass ich beim Polynomring Zx irgendwelche Fehler mache, was der für Eigenschaft hat. Das heißt, eine Baustelle, die ich identifiziert habe, könnte sowas sein wie Eigenschaften spezieller Ringe, euklidisch, Hauptidealring, faktoriell, sowas. Und da dann Beispiele zu haben und auch um das unterscheiden zu können, das ist eine Baustelle, die ich identifiziert habe. Und wenn ich mir jetzt zu dem Thema nochmal Übungsaufgaben angucke oder Workshop-Aufgaben, dann merke ich, dass ich auch immer noch damit Schwierigkeiten habe und mich unsicher fühle. Zum Beispiel liege ich öfter mal daneben bei Wahr- oder Falsch-Aufgaben bei diesen Themen. Okay, das heißt, dass ich jetzt einen ungefähren Plan habe für die Vorbereitung. Bei Gruppen gucke ich nochmal, weil ich da merke, dass sich was verändert hat. Bei Zahlentheorie fühle ich mich sehr sicher. Und bei Ringen habe ich diese eine große Baustelle identifiziert, an der ich jetzt noch arbeiten möchte. Das Problem sind hier nicht die Definitionen, die habe ich nämlich richtig sicher drauf, sondern das Problem sind Beispiele und dass ich da manchmal so Schlüsselfehler mache. Zum Beispiel habe ich öfter mal Punktabzug gekriegt, weil ich dachte, dass Zx ein euklidischer Ring ist. Ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. So, das muss ich mir anscheinend in Rot und Fett auf meinen Schummelzettel schreiben. Das heißt, an dem Thema arbeite ich jetzt. Und ich mache das, indem ich mir für diese Ringeigenschaften einzelne Checklisten mache. Ich mache mir also eine Checkliste Integritätsbereich, ich mache mir eine Checkliste faktorieller Ring, eine Checkliste Hauptidealring, eine Checkliste euklidischer Ring. Und dann mache ich mir vielleicht noch einen kleinen extra Abschnitt nur zum Thema Polynomringe, um da nochmal so gewisse Eigenschaften aufzulisten. Und als letztes Beispiel dazu, wie könnte so eine Checkliste aussehen bei Hauptidealringen? Als erstes schreibe ich mir die Definition auf. Ein Hauptidealring ist ein Integritätsbereich, bei dem jedes Ideal ein Hauptideal ist. Das kann ich im Schlaf, deswegen kommt das auch nicht auf meinen Hilfszettel. Aber auf meinen Hilfszettel kommen Beispiele und Gegenbeispiele. Z ist ein Hauptidealring, Zi auch. Alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe. Polynomringe über Körpern sind Hauptidealringe. Zx ist kein Hauptidealring und das schreibe ich mir groß dahin in Neon oder so, weil das mein Hauptschlüsselfehler war in letzter Zeit. Und dann schreibe ich mir sogar noch, weil ich weiß, dass mir das in der Aufregung nicht einfällt, dann schreibe ich mir sogar wirklich noch Beispiele hin für Ideale in Zx, die keine Hauptideale sind. Man weiß ja nie, vielleicht brauche ich das und ich bin sicher, dass mir das nicht einfallen würde. Bei drittens, bei den einfachen Eigenschaften, da schreibe ich mir sowas hin wie Existenz von GGT, Darstellung von GGT über die Hauptideale, Teilen heißt umfassen schreibe ich mir als Stichwort hin, weil in Hauptidealringen Teilen heißt umfassen ein wirklich tolles Konzept ist, mit dem man viel zeigen kann. Dann schreibe ich mir bei viertens bei den großen Argumenten noch hin, alle Hauptidealringe sind faktoriell, alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe, damit ich das nicht vergesse. Und dann würde ich vielleicht nochmal beim Durchblättern der Vorlesung gucken, ob mir noch irgendwas einfällt, ob mich noch was anspringt, was damit dahin gehört. Das wäre so ein typisches Kästchen. Und das würde ich jetzt für die anderen Ringeigenschaften auch noch machen, in der Hoffnung, dass ich mich danach etwas sicherer fühle. Und dann könnte man gezielt sich nochmal Aufgaben zu dem Thema angucken und schauen, ob sich jetzt schon was verbessert hat durch die Vorbereitung. Meistens ist das ja so, dass wenn man einmal angefangen hat und sich notiert hat, was auf den Hilfszettel soll, dass man dann schon viel sicherer ist bei dem Thema und dass man oder dass man auf jeden Fall viel besser eingrenzen kann, wo man noch was üben möchte. Na gut, ich hoffe jetzt mal sehr, dass das weitergeholfen hat, dass es ein bisschen die Frage beantwortet hat, wie Sie sich gut auf die Klausur vorbereiten können, worauf man achten muss und vor allem, welche Rolle Auswendiglernen da spielen sollte. Gucken Sie einfach mal, versuchen Sie sich aus diesen Beispielen und Vorschlägen was rauszugreifen, was Ihnen vielleicht hilft. Und wenn Sie dann irgendwo eine große Baustelle haben, bei der Sie nicht weiterkommen und wenn Ihnen das Sorge macht, wenn Sie Angst haben, deswegen die Klausur nicht zu bestehen, dann sprechen Sie mich oder jemanden von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern an oder fragen Sie Clemens im Tutorium. Wir alle haben da einige Tipps und wir helfen Ihnen sehr gerne weiter. In diesem Sinne alles Gute bei der Vorbereitung und fragen Sie uns ruhig Löcher in den Bauch. Bis bald!